neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute bei einer Aufnahme im Schatten 30 Grad in einer Dachgeschosswohnung 32 Grad. Gott sei Dank nicht bei mir, aber es gibt natürlich Leute, so wie Jakob, die haben eine Dachgeschosswohnung und 32 Grad. Jakob, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Ja, wunderbar. Jakob, wir machen das seit mehreren Folgen ja so, dass wir so ein bisschen gucken, okay, wer ist da eigentlich? Magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Was machst du vielleicht beruflich? Also ein bisschen nichts, was mit dem Hobby zu tun hat, sondern halt eben genau so, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du?
Genau, also ich bin wunderbar produktiv. Ich bin Student, jetzt schon seit einer Weile. Ich habe auch schon ein oder andere Schulfachwechsel hinter mir. Also es ist gerade das ein bisschen sich am Ziehen. Ich habe angefangen mit Geschichte, bin dann zur Literaturwissenschaft. Und vermutlich wird es dann ganz in der Reihe ab nächstem Herbst Medizininformatik.
Oh, sehr schön. Cool. Klingt auch sehr interessant. Sehr spannend. Genau, und du hattest dich ja bei mir gemeldet, um einfach genauso wie alle anderen, die hier zu Gast sind, so ein bisschen über unser gemeinsames Hobby zu quatschen. Wir fangen in der Regel immer ganz vorne an. Wie kam es dazu, dass du Pen and Paper Rollenspiele spielst, also überhaupt Rollenspiele spielst?
Also bei mir gibt es quasi, ich sag mal, es gibt zwei große Ansatzpunkte von mir. Den einen, wo ich tatsächlich zum ersten Mal gespielt habe, und den anderen, wo ich dann wieder angefangen habe, aktiv zu spielen. Da steckt so ein bisschen Zeit dazwischen. Also das erste Mal gespielt habe ich, da war ich, glaube ich, 7 Jahre alt. Das war mit meinen Eltern. Meine Eltern sind Rollenspieler seit ihrer Studienzeit. Das müssten späte 80er bis 90er sein. Wahrscheinlich habe ich auch als Kind schon vom Rollenspiel mitbekommen. Habe auch immer ein bisschen Geschichten gehört. Wobei man als Kind natürlich andere Ausschnitte und Details hört als später, wenn man sich dann nochmal als Erwachsener nochmal mit den Eltern ein bisschen die Zeit unterhält. Und dann habe ich 2019 mit eben 18, 19 Jahren, kurz vorm Abi dann den Tübinger Rollenspielverein entdeckt, den Troll, und habe da dann wirklich angefangen, wieder aktiv zu spielen. Also es war ein kurzer Ausflug mit meinen Eltern, lange Zeit nichts mehr, jetzt seit 2019 wieder aktiv.
Kannst du dich denn noch daran erinnern, was du mit deinen Eltern gespielt hast?
Tatsächlich, weil ich es so unglaublich cool fand im Regal, habe ich mir als Kind gewünscht, und meine Eltern haben es mir gekauft, das Grundregelwerk zu DSA 4.1.
Ah, sehr schön.
Und dann haben meine Eltern dann auch, als klar war, wir würden es mal spielen, haben sie auch ein Abenteuer gekauft. Das Problem war, das ist nicht so ganz abgestimmt. Jetzt im Nachhinein weiß ich sehr viel mehr darüber. Wir haben auch nur ein, zwei Sessions gemacht. Wir haben das Abenteuer nicht fertig gespielt. Wir haben also mit frisch erstellten DSA 4.1 Charakteren versucht, die Original-Print-Version von Feenflügel zu spielen. Mhm. Feenflügel ist ein DSA 3 Abenteuer für Charaktere, ich glaube, 6. bis 8. Stufe. Also wir waren nicht nur unterlevelt, sondern auch in der falschen Regeledition unterwegs.
Ja.
Das hat dem Spaß keinen Abbruch getan, aber wir sind auch einfach nicht weit gekommen.
Aber gut, würdest du denn den Ansatz nochmal versuchen, weil mit dem Verständnis von heute könnte man ja sagen, okay, wir können das Abenteuer jetzt ja nochmal nehmen, wir können uns nochmal frische Charaktere bauen oder vielleicht auch die alten nochmal neu nehmen und dann sagen, okay, wir skalieren das halt einfach und passen das an. Würdest du das nochmal versuchen?
Also tatsächlich nicht als Spieler, aber ich plane gerade als Spielleiter eine DSA 4.1 Runde, eine längerfristige Kampagne, wo es letztendlich darauf hinausgehen soll, dass wir die Drachenchronik spielen. Mhm. Und in meiner Planung auf Dinge, die die Gruppe tun soll, bevor wir bis zur Drachenchronik kommen, steht Feenflügel mit auf der Liste. Also ich werde das Abenteuer, das ich damals nicht fertig gespielt habe, als Meister selber wahrscheinlich bald leiten.
Hat doch aber auch irgendwas, oder? So das, was man selber früher mal, ja, ich sag jetzt mal, angetestet hat, dann nochmal rauszuholen, rauszukramen und dann selber nochmal zu leiten, das ist dann eigentlich auch schon irgendwie cool, oder?
Ja, also ich stelle mir auch vor, dass das, also ich freue mich auch drauf, weil das mit den Charakteren, die ich haben werde, in meiner Kampagne noch ein bisschen besser funktioniert, als mit dem, was wir damals hatten. Mhm. Und ich freue mich drauf, an wie viel ich mich erinnere, wenn ich dann zum Vorbereiten des Abenteuers lese.
Ja, das glaube ich auch. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also das ist natürlich ein Thema, wenn ich jetzt halt so überlege, ich habe jetzt ja ein Abenteuer, was ich so für One-Shots und Anfänger halt anbiete. Das hängt mir aus den Ohren raus. Ich kann es halt nicht mehr leiten so, gerade aktuell. Aber es ist halt spannend auch, wie ich mich an andere Sessions erinnere, wie die mit einer Situation halt anders umgegangen sind, als sie, die jetzt gerade spielt zum Beispiel, ne?
Und so. Ja, wiederholtes Leiten ist schon was, wo man auch immer wieder Neues auch gezeigt wird. Also ich bin auch hin und wieder leite ich auf Cons. Mhm. Ich habe einen Freund, der selber einen Verlag hat und ein System verlegt hat und da bin ich dann gerne auch Spielleiter für das System auf Cons.
Ja.
Da ist das auch immer ganz nett, ein bisschen zu schauen, auf was für Ideen die Leute kommen, auf die andere vielleicht nicht kommen und
ja, genau. Das meine ich halt eben auch, ne? Und dann kann man das vielleicht auch adaptieren und mitnehmen in die nächste Session, so, ne? Weil die Idee dann doch ganz gut ist.
Okay, also. Ja. Tisch, bei mir ist es dann so auch, dass ich gerne mal noch mehr Hintergrund zum Abenteuer daraus entwickeln, weil hier muss ich hier noch was anfügen. Mhm. Aber dann sind das beim nächsten Mal Sachen, die ich weiß, die nebenher passieren.
Ja.
Dann.
Ich habe ein gutes Beispiel, der Dante, der macht das ja ganz, also der streamt ja und so. Und der hat mich auch, oder der hat mal aufgerufen, als Einladung quasi bei ihm mitzuspielen. Und der macht halt so einen Multishot. Also der hat Mothership geleitet und alle, die auf diesem Aufruf gefolgt sind, waren quasi auf diesem Schiff. Und wenn wir gesagt haben, die und die Nahrung hätte ich gerne mitgenommen, dann gab es diese Nahrung auch für die anderen Spieler, also für die, die dann auch folgten. Also konnten wir quasi so ein bisschen das Abenteuer für die anderen schon mitgestalten, also überspitzt gesehen mitgestalten und überhaupt dieses Schiff halt mitgestalten. Und ähnlich ist es dann ja so, wenn du halt eben so einen One-Shot hast und das dann halt immer wieder leitest, dann kannst du ja immer die Ideen mitnehmen und weiter ausarbeiten und größer machen, das Ganze vielleicht noch mehr Hintergrundgeschichte entwickeln und, ne?
Ja, also ich mag generell auch gerne so weiterführende, aufbauende Sachen.
Das, ja. Ja, das stimmt. Okay, dann 2019 bist du dann nach einer, muss ich dazu sagen, nach einer wirklich langen, langen Pause.
Ja. 12 Jahre ungefähr.
Ja. Bist du nach einer langen Pause halt wieder eingestiegen. Wie kam es dazu? Also muss ja auch irgendwo einen Grund gehabt haben, sag ich mal.
Also so ganz habe ich das Hobby nie losgeworden. Also ich habe auch Computerrollenspiele waren auch immer dann ein Ding in der Zwischenzeit und ich hatte auch noch die Rentenregelbücher im Regal. Wir haben auch noch die ganzen Regelbücher meiner Eltern zu Hause, wo ich mir dann auch rein und durchgelesen habe. Also das ist dann Cthulhu gewesen. Das war AD&D. Das waren die Sachen, die meine Eltern hauptsächlich gespielt haben. Und ich hatte dann in der Oberstufe einen guten Freund, der mich darauf hingewiesen hat, dass es da den Troll gibt. Und hat gesagt, hey, dann ist das nächste Treffen, ich gehe da hin, willst du da mit? Und dann bin ich da mitgegangen. Und dann haben wir uns da an einen Tisch gesetzt und haben da, glaube ich, zu fünf Stairs gespielt. Zwei andere mussten früher gehen und der Rest der Leute, die am Tisch saßen, zu dritten. Wir sind bis heute gute Freunde. Wir spielen auch. Das ist jetzt so die private Freundeskreisrunde geworden.
Ja, sehr cool.
Da spielen wir wieder seit 2019 eigentlich. Inzwischen weniger regelmäßig, weil wir jetzt halt alle nach dem Abi sind und Leute haben Berufe und sind weggezogen und unterwegs und man spielt nicht mehr so häufig, wie man gerne würde, aber.
Aber ihr spielt halt immer noch gemeinsam und das ist das, darauf kommt es ja an, ne? Die Geschichte muss ja rollen, sag ich mal so.
Genau, momentan hängen wir seit Jahren, ehrlich gesagt, wir hängen in der original Borberat-Kampagne auf DSA-3-Regeln.
Boah, okay, das ist natürlich ein ordentlicher Brocken.
Mit Charakteren, die wir danach davor von Level 1 an hochgespielt haben.
Boah, krass.
Das sind Charaktere, die sind im Spiel, glaube ich, jetzt 17 Jahre gemeinsam unterwegs.
Boah, heftig. Das ist Respekt. Also, die Borberat-Kampagne ist natürlich, viele kennen sie wahrscheinlich nur vom Namen her, aber ich habe mich da ja auch schon mal so ein bisschen schlau gemacht. Das ist natürlich ein ordentlicher Brocken, ne?
Aber wir sind jetzt, ich würde mal sagen, so wie ich es einschätzen kann, ich kenne natürlich die Abenteuer nicht.
Ja.
Wir sind jetzt im zweiten Abenteuer. Wir sind in unendliche Gier, ich würde mal sagen, wahrscheinlich bei der Hälfte irgendwo.
Ja. Kann gut sein. Ich weiß auch nicht, wie viele Abenteuer es gibt.
Ich würde jetzt. Oder so.
Okay, krass. Das ist heftig.
Genau, also wir sind jetzt auch irgendwie Level 12 oder so. Wir sind relativ hoch Level. Es ist brachial, was wir können.
Das ist natürlich schon heftig. Was spielst du in der
Kampagne? Ich spiele eine Barabaka-Gildenmagierin. Mit Fokus auf Sphärologie, Dämonologie und Metamagie.
Okay. Womit ist sie mit angefangen? Also, oder war das alles so schon in einer Suppe oder hast du was dazugelevelt?
Ich habe, wie gesagt, ich habe mit der Brabacher Gildenmagierin angefangen. Das ist Dämonologie als Hauptfokus, also in dieser 3 ist das auch Beschwörung dämonischer Mächte.
Ja.
Als Zauberschule, da hat es noch die Zauberschulen. Ich habe später eine Weiterbildung in Mirham gemacht. Also nochmal ein bisschen mehr Jetritik-Zauber draufgelegt. Ich habe ein bisschen gelevelt in Kampf- und Heilmagie, einfach damit wir das dabei haben. Ich habe viel auch in Analysemagie geschickt, weil sozusagen meine Aufgabe dann auch für uns immer ist, verstehen, was passiert, verstehen, was abgeht. So weiter. Ich habe auch noch Alchemie nebenher mitgenommen. Wir haben einen Alchemisten, das heißt, das ist eigentlich sekundär. Und das Hauptding ist, dass ich unglaublich, unglaublich gut gewürfelt habe für meine Level-Ups. Das heißt, ich habe momentan 18 Klugheit und 18 Mut. Und 13, 14 Intuition. Das heißt, zwischen Magiekunde kann ich. Wenn ich in Magiekunde 2019-19 würfel, habe ich noch 6 Punkte über.
Oh, das ist heftig. Das ist heftig.
Also für
alle D&D-Fans, die jetzt nichts mit DSA anfangen können, man muss diesen Wert unterwürfeln.
Das ist der schlechtmöglichste Wurf vor einem Patzer. Ab 22 ist alles ein Patzer und dann ist egal, was es ist. Aber
das ist schon heftig, ey. Krass. Also ja, Level 12. Ich weiß, mein Hauptcharakter Glasil ist jetzt, glaube ich, Level 3 oder 4. Und ist auch DSA. Und das ist, der ist sehr, sehr, auch sehr vielseitig, was das angeht.
Ja, also mein Hauptding ist, ich habe quasi, wenn es ein Wissenstalent ist, kann ich's. Und wenn nicht, dann haben wir irgendwie anders, es kann.
Ja, mit Level 12.
Ist auch irgendwie, ich kann, glaube ich, fast alle toten Sprachen auf mindestens Hälfte.
Boah.
Bis auf Elfisch und Zwergisch quasi alle modernen Sprachen.
schon hart ab. Also nicht, dass ich das jetzt böse meine oder versteht mich bitte nicht falsch, aber das ist halt schon wirklich hart absurd, so Level 12
Charakter. Es ist komplett absurd. Wir haben eine Excel-Tabelle, um meine gelesenen Zauberbücher zu tracken von Dingen, was sie tun.
Boah, das ist krass. Das ist heftig.
Ich habe in-game über ein Jahrzehnt damit verbracht, Zauberbücher zu lesen.
Okay.
Und dann hatte ich einen Rechenfehler und der Ding und dann hieß es, ja, du hast noch 9,5 Jahre Downtime, die wir falsch verrechnet haben. Was machst du mit der Zeit? Wenn man eine Formel nicht unnötigerweise mit 4 multipliziert, sind das viel kleinere Zahlen.
Ja. Ah, krass. Boah, heftig. Okay, cool, cool. Level 12 Charaktere. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen darauf zurückkommen. Du hast gerade schon gesagt, du hast nie so ganz aufgehört. Du hast dich in Systeme eingelesen, mal reingeschnuppert. Was hast du denn bisher noch so gespielt?
Jetzt wird es ein bisschen listig. Ich habe, glaube ich, bis auf DSA 2 alle Editionen DSA gespielt. Ich habe D&D, AD&D und 5. Edition gespielt. Ich habe Cthulhu einmal, die, ich glaube, 5. ist das, und die neueste ist die 7. gespielt. Mhm. Ich habe Shadowrun 5 und 6 gespielt. Hexen 1733, 1. und 2. Edition. No Return, 1. und 2. Edition. Sehr, sehr viel Vampire the Masquerade 5. Edition. Ein bisschen Vampire the Masquerade 20. Edition, also 20. Viel D&D 5, aber das hatte ich schon. Ich gucke mal gerade ein bisschen rüber ins Regal. 7. See so ein bisschen. Mhm. Ja, das ist so das Allermeiste. Also die wirklich großen, die ich sehr, sehr viel gespielt habe, sind Vampire the Masquerade und DSA.
Mhm. Wenn du jetzt mal, ich merke schon, du hast ein Fable für DSA, beziehungsweise das ist ja so, wenn ich es jetzt so richtig verstehe, dein Hauptsystem. Ausgenommen DSA, welche würdest du so einkategorieren von Platz 1 bis 3? Also wo du sagst, die nehme ich mit auf eine einsame Insel. DSA, gehen wir mal von weg, das nimmst du sowieso mit.
Das habe ich im Kopf.
Ne? Genau.
Das werde ich nicht mehr los. Als allererstes auf jeden Fall Vampire the Masquerade. Mhm. Vampire the Masquerade habe ich auch extrem viel gespielt, auch viel selber geleitet. Ich bin tatsächlich einer von diesen komischen Leuten, der die 5. Edition mag. Da gibt es wieder ganz viele Meinungen. Also die Top 3, würde ich sagen, ist Vampire the Masquerade, No Return und
die Frage ist gemein, ich weiß.
Ich würde fast tatsächlich sagen 2. Edition Pathfinder.
Okay.
Das hatte ich vorhin nicht erwähnt, aber ich mag 2. Edition Pathfinder lieber als den.
Worum geht es in No Return? Davon habe ich, glaube ich, noch so gar nichts gehört.
Jetzt habe ich die Möglichkeit. Ich hatte vorhin erzählt, dass ich einen Freund habe, der einen Verlag hat und einen neuen Freund hier rausgebracht hat und dass ich auch auf Konsolenseite. Willkommen bei No Return. No Return ist eine mehr oder minder futuristische Postapokalypse mit einem sehr, sehr breiten Spektrum an möglichen Dingen. Also es kann ein, ich sag jetzt mal, mehr 1984 Überwachungsstaat Krimi-Ding kannst du damit machen. Mhm. Es gibt außerhalb der großen Menschen- und Überwachungsstädte gibt es viel Wasteland. Das heißt, das ist da draußen eher so ein bisschen Mad Max Fallout.
Ja.
Es gibt, also das Hauptfeature sind, es gibt auch einiges an Mutanten. Es gibt die Adivasi, die sind eher elfenähnlich. Es gibt ganz groß die Tiermutanten, das sind sozusagen humanoide, sehr, sehr menschenähnliche oder weniger menschenähnliche Personen mit eben tierischen Merkmalen.
Mhm.
Und es gibt noch ganz, ganz viele Größe. Also es gibt Crafting-Systeme für Leute, die sich gerne Sachen ausdenken oder Sachen basteln. Es gibt Mutationen, es gibt Alien-Parasiten, die quasi so ein bisschen wie ein Venom oder ein Prototype funktionieren. Es gibt Kybernetik, das heißt, man kann sich auch einfach einen Roboterarm dran basteln. Es gibt jetzt in der zweiten Edition zum Beispiel auch Erwachte, das sind also Roboter, die ein eigenständiges Bewusstsein entwickelt haben.
Ach krass.
Und man kann dementsprechend auch einfach einen Roboter spielen und sich auch dementsprechend selbst komplett durchmodifizieren, wenn man lustig ist. Es gibt quasi eine Form von Vampiren. Es gibt, das ist eigentlich eher hauptsächlich als Gegner, es gibt quasi auch Zombie-Viren. Also alles, was Spaß machen kann in der Postapokalypse.
Ich wollte es gerade sagen, also es hört sich nach einem System an, wo man halt eben auch keine Grenzen gesetzt bekommt. So.
Ja.
Ja. Und wenn dein Freund das hier hört, dann soll er mich gerne mal anschreiben, dann können wir auch da mal rüber ein bisschen schnacken. Dann können wir ein bisschen tiefer eingehen in das Ganze. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. No Return, muss ich mir mal angucken.
Genau, das ist inzwischen auch in der zweiten Edition. Es gab zum Release der zweiten Edition einiges auch an Live-Let's Plays auf Twitch. Meisten meine ich sogar auch auf YouTube dementsprechend gelandet. Wichtig zu wissen, der Verlag heißt Manifest Games. Also nicht wie das Manifest, sondern wie der Manni, der Manfred.
Ah, okay, ja.
Also Manifest. Und wie gesagt, also es hat da auch YouTube und Twitch. Da gibt es auch Live-Let's Plays. Es vor allem zum Release der zweiten Edition. Ich meine, momentan wird nicht mehr aktiv gespielt.
Okay. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich mag solche Postapokalypse sowieso eigentlich vom Setting eigentlich immer ganz gerne. Und ich habe aber leider noch nicht in einer gespielt bisher. Aber ich bin ja noch jung, kann ja noch alles werden.
Ja. Tatsächlich, das ist das, was wir damals von dem allerersten Troll gespielt haben, war ein D&D-Port von Fallout.
Ja. Jetzt,
bei uns haben wir welche um die Postapokalypse rum.
Gibt's ja auch als Rollenspiel, richtig, ne? Fallout.
Ja.
Ja. Würde mich tatsächlich auch mal reizen. Ich glaube aber, mal gehört zu haben, dass das Würfelsystem irgendwie kacke sein soll.
Das ist das Modifius 2W20. Ich habe es auch schon gespielt. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Problem ist so ein bisschen, dass das Balancing ein wenig drunter leidet. Zumindest in meiner Erfahrung leidet das Balancing ein wenig drunter, dass du deine Bonuswürfel einsetzen kannst, um mehr Bonuswürfel zu generieren. Und sobald du das mal so ein bisschen in den Loop kriegst, hast du quasi mehr Bonuswürfel, als womit du was anfangen weißt.
Ja, gut, okay. Das ist, wie gesagt, ich mag Fallout. Ich mag eigentlich auch die Spielreihe. So, wie gesagt, ich mag das Setting halt unglaublich gerne. Und ich hatte vor Jahren, da war ich ganz am Anfang meiner Rollenspielkarriere, sage ich jetzt auch mal so in Anführungsstrichen, selber mal so ein bisschen überlegt, okay, wie kann man Fallout in ein Rollenspiel bringen, und habe selber mal angefangen zu schreiben, habe schon Charakterzettel fertig gemacht und so. Ich glaube, die Dateien liegen irgendwo noch auf dem Rechner oder auf der Festplatte. Ich müsste jetzt gucken, aber die Idee ist da, und ich glaube, ich werde auch bestimmt irgendwann nochmal daran kommen, so Astro zu spielen oder zu leiten auf jeden Fall.
Da ist natürlich auch der lustige Funfact, dass zumindest die ersten Fallout auf einem modifizierten GURPS basieren.
Ja, genau.
Und dann später aber, weil es den Lizenzrechthabern von GURPS zu gewalthaltig war, die Lizenz an GURPS nicht verwenden durften und deswegen das alles irgendwie selber benennen mussten.
Ja, das ist die Lizenzen immer, ne? Wenn das nicht mit den Lizenzen wäre. Aber nun denn. Ich meine, da würde ja auch jeder machen, was er will, so ungefähr. Das ist auch schon ganz gut, dass wir die haben, ne?
Ja, und an sich ist ja das Urheberrecht eigentlich Freund der Kreativen.
Ja. Okay. Jakob, Was hast du denn noch so auf dem Stapel der Möglichkeiten, wo du sagst, das möchte ich unbedingt nochmal ausprobieren?
Also, was ich rumliegen habe, was ich gerne noch ein bisschen spielen würde, wo ich bis jetzt noch nicht dazu kam, ist Star Wars.
Okay.
Also ich habe sowohl das D6 als auch das D20 als auch das Genesis-basierte Fantasy Flights hier rumliegen. Ich habe auch Leute, mit denen ich wahrscheinlich in Zukunft irgendwann spielen werde. Aber momentan bin ich leider noch nicht dazu gekommen, dazu drauf. Mhm. Und auch so. Also ich habe auch noch so ein paar Indie-Sachen hier rumliegen, wie zum Beispiel jetzt Runeblade. Würde ich unglaublich gerne spielen, muss ich die Zeit und die Leute für finden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das.
Ja, die Zeit, es ist, ich glaube, es wird einmal in jeder Folge irgendwo erwähnt, wenn nicht in jeder zweiten Folge, dass die Zeit ist einfach unser größter Feind. Wenn wir alles spielen oder leiten wollen würden, ja, ich glaube, die Zeit bringt keiner mit sich, beziehungsweise ja, man hat einfach keine Zeit dafür, alles mal durchzuspielen, ne? So.
Ich hab gerade 5 aktive Runden.
Boah.
Das ist, also ich hatte Zeiten in meinem Leben, als ich frisch im Studium war, als Covid regierte und man nicht wirklich rausgegangen ist, da hatte ich, glaube ich, 11 aktive Runden.
Krass.
Da hatte ich eigentlich jeden Abend Session.
Mhm.
Also von Montag bis Sonntag.
Ja.
Aber
wie handelst du das dann? Also hast du dann immer unterschiedliche Systeme gespielt, sodass du jetzt nicht sagst, okay, ja gut, wir waren jetzt bei dem Drachen und deine Spieler sitzen vor dir, hä, warte mal, Drache? Nee, wir waren doch so da und da. Also wie handelt man 11 Spielrunden?
Also da ist das Ding, die waren alle unterschiedlich regelmäßig. Also manche von denen waren halt irgendwie einmal im Monat, andere waren alle 2 Wochen.
Ja.
Noch mal eine andere war wöchentlich und dann war das auch so ein bisschen möglicher. Und das andere ist aber einfach, ich habe unglaubliches, mein Gedächtnis ist unglaublich gut darin, wenn es um Inhalte von Spielsessions geht.
Ja, okay.
Aus irgendeinem schrecklichen Grund auch deutlich besser, wenn es darum geht, sich an Spielsessions zu erinnern, als irgendwie an Vorlesungen oder prüfungsrelevante Uni-Details.
Ja, gut, okay, das kann man sich einfach erklären.
Also, ich kann dir zum Beispiel jetzt noch erzählen, was irgendwie in einer Session von vor 2 Jahren.
Ach krass.
Passiert ist, also nicht für jede Session, die ich mir gespielt habe, sondern spezifische Details aus spezifischen Sessions.
Ja. Ja, krass. Ja, das ist, also, ich weiß nicht, wir hatten das einmal, also das ist jetzt so ein Beispiel, wir haben zwischen einer langen Kampagne, es hatten nicht alle Zeit den einen Abend und dann habe ich gesagt, okay, ich habe trotzdem Bock zu spielen, kommt einfach mal her, die Bock haben und ich schüttel mir quasi was aus dem Arm. So, ich hatte auch meine eigene Welt erstellt, Stinger, habe ich auch mal eine kurze Folge zu gemacht. Und die kam bei den Spielern halt auch sehr gut an, dass wir dann den Samstag, also wir treffen uns halt immer mittwochs, dass wir den Samstag dann auch direkt genutzt haben, um das weiterzuführen, weiterzuspielen und dann auch diesen One-Shot halt eben zu Ende zu führen. Und in der nächsten regulären Session für die Kampagne sind dann die Spieler auch so ein bisschen durcheinander gekommen. Und dann habe ich gesagt, das war bei jetzt aktuell bei mir in dem One-Shot so. Ne? Und wenn ich mir dann überlege, halt 11 Sessions, beziehungsweise gut, die sind natürlich sehr verteilt über mehrere Wochen. Also ich würde mich ja schon freuen, wenn ich noch eine zweite Runde zusammenkriege. Alle 2 oder 3 Wochen. Ich glaube, das würde mir dann würde es mir aber auch schon reichen.
Ja, also da war es auch ganz klar so, dass die meisten dieser Sessions waren online. Das macht es halt deutlich einfacher. Also jetzt zum Beispiel jetzt momentan bei denen, die ich habe, ist das so, ich habe Montagabend-Session, das sind 2 Runden, die jeweils 2-wöchentlich sind.
Also, okay, also eine Woche A, die andere Woche B.
Eine Woche A, nächste Woche B, nächste Woche A, nächste Woche B. Ja. Da kann ich es relativ gut auseinanderhalten, weil es einfach komplett unterschiedliche Systeme sind. Mhm. Das sind Pathfinder und Traveler.
Ja, okay.
Also Fantasy und Sci-Fi, da ist es relativ...
Ja, ja, gut, okay, das ist...
Relativ klar.
Ja.
Dann habe ich eine Woche, eine Runde mittwochs. Die ist 3 von 4 Wochen im Monat.
Okay, ja.
Da ist es so ein bisschen, das ist halt, also das ist auch Pathfinder, das heißt, manchmal bin ich so ein bisschen zwischen meinen Pathfinder-Runden von, was kann ich denn jetzt eigentlich? Aber da ist der Vorteil, dass das Setting und die Leute, mit denen ich spiele, einfach komplett anders sind.
Ja.
Also in der Montags-Pathfinder-Runde spiele ich ein 8. Level Fighter und dann bin ich mittwochs plötzlich wieder ein 2. Level Ranger und also manchmal ist es so ein bisschen für mich verwirrend, wenn es darum geht, Spuren zu lesen und ich feststellen darf, ich bin gar kein Ranger, ich kann gar keine Spuren lesen.
Mach das doch so, dass sie eine multiple Persönlichkeit haben. Also das,
haben sie auch. Ne? Also es sind auch sehr, sehr unterschiedliche Charaktere.
Oh nein. So, auch das sollte mal vorkommen. Wir hatten jetzt gerade eine technische Schwierigkeit. Woran es jetzt gelingt, keine Ahnung. Wir waren jetzt gerade bei den beiden Charakteren. Bei Pathfinder war das, richtig?
Genau, Pathfinder 2. Edition.
Genau. Und ich hatte dich gefragt, ob du die beiden Charaktere nicht als multiple Persönlichkeit spielen kannst. So, da warst du dann auf mal weg.
Genau, dann hole ich nochmal aus.
Also, genau.
Das Hauptproblem ist so ein bisschen, dass das halt, also eher, also ich weiß nicht, inwiefern, also mein Hirn verbindet einfach, ich spiele Pathfinder, ich kann diese Dinge. Aber das Problem ist halt, dass, also zum einen sind das unterschiedliche Leute, mit denen ich spiele, und zum anderen sind es unglaublich unterschiedliche Settings zu einem unglaublich unterschiedlichen Zeitpunkt im Setting. Also zwischen diesen beiden Charakteren liegen 120 Jahre und 3 Kontinente.
Ah, okay.
Also, dementsprechend, also beides sind offizielle Abenteuer, das heißt, um den Leuten, die Pathfinder kennen, zu erklären, was ist, der eine Charakter ist für Season of Ghosts und der andere für Quest for the Frozen Flame.
Ja gut, das würde der multiplen Persönlichkeit ja kein Hindernis darstellen, wenn man sagt so, oh sorry, ich war gerade kurz weg, so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also das Hauptding ist auch, dass das, es passiert mir mehr als Spieler als tatsächlich in Charakter. Also
ja, genau.
Es ist jetzt nicht so, dass der Charakter plötzlich so typisch tut, sondern dass ich als Spieler mich erst freue, was tun zu können und bevor ich dann würfel, bevor der Charakter was sagt, fällt mir wieder ein,
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es wäre halt so ein schöner Running Gag für beide Runden, sag ich mal. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie ernst ihr spielt. Es gibt natürlich dann in dem Moment auch, also je nachdem, wie ernst ihr halt spielt. Aber es wäre halt irgendwie, ich würde es halt funny finden, so auch als Spielleitung, ne? Wenn da einer sitzt und, ach scheiße, warte mal, jetzt bin ich wieder da, so, ne?
Ja, also es ist keine der beiden Runden ist jetzt so ernst. Deswegen, ich nehme das mal mit. Vielleicht mache ich damit auch noch was. Das Hauptding, was mich zum Beispiel rausbringt, ist zum Beispiel also ganz groß tatsächlich so dieses, gibt es Sachen zu tracken.
Ja.
Weil mein Ranger ist trotz Level 2 schon sehr, sehr gut im Tracken.
Mhm.
Und mein Fighter kann eigentlich nichts außer kämpfen.
Ja.
Brachial gut kämpfen. Aber halt, also zum Beispiel der Unterschied ist, mein Ranger hat, glaube ich, einen Attackewurf von +7, +8.
Ja.
Und mein Fighter hat jetzt auf Level 8 +20.
Ah, okay.
Das ist für Pathfinder, für einen Fighter mit entsprechender Skillung und ansatzweise magischem Schwert, den Level entsprechend, das ist halt, was ein Fighter macht.
Mhm.
Aber das hat, ich glaube, das Hauptproblem, was mich herausfindet, ist, dass die Charaktere halt einfach unglaublich unterschiedlich gelevelt sind.
Ja.
Und.
Ja, aber wie gesagt, es wäre halt funny. Nimm's mal mit, wenn du mit einbaust und es kommt gut an in der Runde, dann sag mal Bescheid. Also, wie gesagt, ich würde
Ich schau mal, was draus wird, dann
ich sag ich
Bescheid. Halt, also, gerade morgen ist wieder Session.
Ja, wie gesagt, welchen spielst du dann morgen?
Morgen ist Quest for the Frozen Flame, also mein Ranger.
Okay. Ja, und wenn du dann halt eben die Situation hast, wo du eigentlich den anderen Charakter meinst, dann denkst du dir...
Genau, den anderen Charakter habe ich gestern gespielt. Also
ja, das echt, also ich würde es mega funny finden, auch als Spielleitung, bin ich ganz ehrlich. Finde ich cool.
Genau, also das ist für mich so das Hauptding, wie ich es schaffe, um mal auf den ganz ursprünglichen Ding zurückzukommen.
Genau.
Einfach das Koordinieren von so vielen Runden ist für mich meistens, ich spiele einen Haufen unterschiedliche Systeme mit sich unterschiedlichen Charakteren. Zum Beispiel momentan spiele ich Pathfinder, Traveler, eine zweite Pathfinder-Runde, eine D&D-Runde, wobei das ein Port ist, eigentlich von der Welt von Palace of Eternity. Und okay. Ich leite eine DSA-Runde. Also, ich habe zwar fünf Runden, aber davon hatte ich nur zwei das gleiche System und die sind, wie wir es gerade hatten, sehr unterschiedliche Charaktere.
Und auch nur eine davon leitest du, richtig?
Genau, momentan leite ich nur eine.
Genau.
Das wird sich potenziell auch wieder ändern in der Zukunft. Aber ich spiele meistens mehr, als ich leite, wobei, also zu dieser Hochzeit, wo ich irgendwie 11 Runden hatte, habe ich, glaube ich, 3 davon geleitet.
Wie bist du zum Leiten oder anders Leiten gekommen? Also wo war für dich der Punkt, okay, ich habe eine Idee für ein Abenteuer in das System XY. Wo war da bei dir der Punkt?
Ich glaube, zu einem gewissen Grad hat Leiten auch für mich angefangen mit einem gewissen Irgendwer muss es machen. Und also so ein bisschen war auch immer wieder so ein Ding von ich würde gerne dieses System spielen oder auch ich würde gerne dieses Abenteuer spielen und es ist unglaublich schwierig, Leute dazu zu überreden, es zu leiten. Gerade zum Beispiel, also jetzt, weil ich vorhin erinnert habe, dass ich bald eine Runde leiten werde, die Drachenchronik spielen soll irgendwann. Natürlich, also die Hauptidee war eigentlich, ich möchte Drachenchronik spielen.
Ja, gut, okay.
Und dann ist das Ding, find mal einen Spielleiter, der einfach so Drachenchronik macht. Und dann war noch das Ding, Drachenchronik ist, wann ist es gesagt, ist in DSA 4 empfohlen mit 6.000 bis 8.000 AP vorher. Also sehr, sehr spät, mit sehr starken Charakteren. Gerade für so eine größere Kampagne ist es nett, wenn die Charaktere einfach gemeinsam an diesem Punkt angelangt sind, weil dann die Gruppe besser als Gruppe funktioniert. Und dann war für mich so ein bisschen die letztendliche Schlussfolgerung, okay, wenn ich die Rachenchronik erleben will, muss ich sie halt selber leiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses, ich möchte gerne dieses System spielen, ich möchte gerne dieses Setting spielen, ich möchte gerne diese Idee bespielen. Es ist viel zu viel Aufwand, sich jemanden zu suchen, der sich breitschlagen lässt, das zu leiten. Also leite es einfach selber.
Ja, das gebe ich dir auch absolut recht. Wenn du halt so ein bestes Beispiel ist jetzt mein Kumpel. Der spielt seit mit mir ist er angefangen. Also vor 10 Jahren und ich kam relativ schnell dazu, ich habe Bock, was zu machen. Ich will auch mal leiten. Ich will wissen, wie das sich das anfühlt. Und mein Kumpel, dem habe ich jetzt vor so gut 2 Jahren, glaube ich, ein System geschenkt. Das gab es ganz günstig als Angebot und ich habe mir dann die PDF runtergeladen, habe es ihm dann geschenkt und ich sag, hier, guck dir das mal an. Ich glaube, das ist was für dich und ich glaube, dann wirst du auch leiten, weil er hat so ein bisschen das System für sich gesucht und vielleicht auch nicht gefunden. Er hat sich aber auch, muss man auch dazu sagen, nicht so schlau gemacht. Ich kam halt durch den Podcast dazu, dass ich das mitbekommen habe und so weiter und so fort und habe es ihm dann einfach geschenkt und ja, jetzt freuen wir uns wahrscheinlich Ende des Jahres noch auf einen Wunschschritt von ihm geleitet zu bekommen. So, ne, vielleicht liegt es so einfach darin, dass die Menschen oder dass die Leute auch das richtige System halt suchen, ne?
Oh, auf jeden Fall. Was für mich auch immer Faktor war, ist, ich steige meistens sehr, sehr tief in dieses Thema rein. Und es hilft unglaublich, wenn man zumindest mal so ein Gefühl für das Thema hat und dafür eben auch die, ich sage es mal ganz böse, die Dreistigkeit hat zu behaupten, so machen wir das jetzt. Mhm. Und sich eben nicht unbedingt Sorgen macht, was steht jetzt genau in den Regeln, wie ist das Wort für Wort geregelt, sondern einfach zu sagen, ich bin der Spielleiter, ich bin selbstbewusst in dem, was ich über das System weiß, und wir machen das jetzt so. Mhm. Ironischerweise kann es auch dazu passieren, dass es man Sachen macht, wo uns die Nahen rausstellt, okay, das haben wir damals jetzt falsch gemacht. Das Lustigste da finde ich in der DSA-Runde, die ich gerade leite, mhm. Weil ich die tatsächlich, weil das Leute sind, die kenne ich manchmal für eine andere Runde, ich leite die auf Englisch.
Ah, okay.
Ich leite tatsächlich DSA auf Englisch, weil ich mit einem Briten und einem Niederländer spiele.
Krass.
Und das Problem ist aber auch, dass für mich zumindest manchmal DSA einfach so ein Blob ist. Und dann habe ich eine Idee im Kopf, so müssen DSA-Regeln funktionieren. Mhm. Ich kann dir aber ums Verrecken nicht sagen, ist das DSA 3, ist das DSA 4, ist das DSA 5.
Ah, okay.
Das heißt, es war auch schon so, dass der Brite mit seiner englischen Version von DSA 5 und dem, was er da selber macht, also der hat sich auch die ganzen Hintergrundbände irgendwie als PDF zugelegt, jagt die durch ein Übersetzungsprogramm und zieht das alles nochmal selber gerade. Und ja, der hat quasi in den fast 2 Jahren, die wir jetzt diese Kampagne spielen, beinahe mehr englische Übersetzungsarbeit für DSA gemacht als Ulysses. dass der dann weiß, wie das funktioniert, und ich, der das System seit Jahren spielt, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, Jahrzehnten irgendwie in diesem System ist, das Falsche gedacht habe. Mhm. Und das passiert halt.
Ja. Krass. Boah, auf Englisch leiten. Ich meine.
Genau, also richtig lustig gerade ist, weil ich ein vorgeschriebenes Abenteuer leite. Mhm. Und aber das ist natürlich auch Deutsch. Das heißt, ich lese den deutschen Vorlesungstext, denke.
Ja.
Und übersetze dann das, was ich fand, was wichtig war im Vorlesungstext, auf Englisch an die anderen.
Ja, gut.
Okay. Das ist dann, was die Spieler kriegen.
Ja gut, okay, krass. Also schon die wichtigen Informationen halt sehr ja, also, kurz.
Was so ein bisschen darunter leidet, muss ich ehrlich sagen, ist, das macht gerade, wir spielen DSA 5, wir sind gerade mitten in Klingen der Nacht, dass ich halt zum Beispiel jetzt nicht, also ich müsste mich mit mehr Zeit dran setzen und ich will das in Zukunft auch mehr machen, aber jetzt momentan, ich kann zum Beispiel, es gibt so ein paar alte Briefe, die da finden, im Fall auch im Abenteuer.
Ja.
Und die sind natürlich im Deutschen auf alt getrennt. Das heißt, es ist ein altmodischer Wortschatz, es ist eine altmodische Grammatik. Es redet also richtig Feeling drin. Mhm. Und das lässt sich halt so semi-spontan relativ schlecht übersetzen. Mhm. Das muss ich ehrlich sagen, das leidet so ein bisschen drunter. Das ist was, das stört mich auch so ein bisschen. Aber an sich. Das ist auch nichts, woran ich mich aufhalten lassen will, zu leiten.
Ja, Wahnsinn. Also, Respekt auf jeden Fall dafür, dass du auf Englisch leitest. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Weil ich habe auch zum Beispiel, ist jetzt, wenn Deckerhard gibt es jetzt gerade nur auf Englisch. Es wird jetzt schon übersetzt von Pegasus. Ist ja auch cool. Es gibt natürlich Leute, die kaufen sich das dann auch auf Englisch und leiten das dann. Ich könnte das zum Beispiel nicht, also mein Englisch reicht aus, sagen wir es mal so, aber ich sitze halt mit Leuten am Tisch, die wie genauso wie ich Muttersprache Deutsch sprechen, so. Und wenn ich jetzt die Regeln, ich habe jetzt zum Beispiel Ten Candles, ist ja als wirklich die absolute Ausnahme, das gibt es nur auf Englisch und ich wollte das unbedingt spielen, weil ich das System so geil finde. Mit den 10 Kerzen auf dem Tisch, ist halt Horror. Und, ja,
ich habe mehrfach schon mitbekommen, ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, es selber zu spielen.
Aber wenn du die Gelegenheit hast, erfreue dich daran, deine Mitspieler in den Wahnsinn zu treiben. Das ist die absolute Genugtuung für jeden Spielleiter. Und ne, ich habe mir grob die Regeln halt eingeprägt. Das sind ja jetzt auch wirklich nur eine Handvoll Regeln, die man da hat. Und habe den Spielern das halt erklärt. So, und dann konnten wir auch spielen. Und das war geil. Aber ich könnte jetzt nicht so ein großes System wie Daggerhard nehmen, mir das durchlesen und den Spielern dann erklären, weil das kriege ich nicht hin. So.
Das, was so mein Erlebnis ist, also ich habe auch viel gerade in der Covid-Zeit dann online gespielt, online bei OneShot gespielt, online Runden gesucht.
Ja.
Und da hatte ich viel auch einfach auf Englisch dann.
Also, ja, ja.
Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, war nicht auf die Zeit zu achten. Ich habe mich auf dem offiziellen World of Darkness, also Vampire the Masquerade Server, für den One-Shot eingetragen und durfte dann feststellen, dass die Spielleiterin Texanerin ist und die Runde fängt Ortszeit Deutschland um 3.30 Uhr an.
Geil.
Ich war echt nur halb da.
Ja.
Da war auch nur ein One-Shot. Aber kann ich das ganz anders spielen. Ich habe viel auf Englisch gespielt und geleitet auch. Mein Hauptproblem ist, dass Begrifflichkeiten innerhalb des Systems für mich auf der Sprache landen, auf der ich zuerst spiele.
Ja.
Das heißt, was bei mir zum Beispiel der Faktor ist, ich kann die ganzen Vampire the Masquerade-Begriffe eigentlich nur im Englischen. Ich habe auch Vampire the Masquerade schon auf Deutsch gespielt. Ich werde in Zukunft höchstwahrscheinlich auch noch auf den LARP gehen, wo ich dann Vampire the Masquerade auf Deutsch LARPen werde.
Cool.
Und ich kann aber die ganzen Begriffe nur auf Englisch.
Mhm. Das ist so banal. Es ist jetzt wahrscheinlich das eigentlich nur zum Thema, aber das so geht es mir mit Minecraft, weil ich so viele Mods hatte, die halt nicht übersetzt sind im Deutschen und ich fast alles nur auf Englisch kann. So,
kenne ich aber auch. Also ich weiß nicht, ob ich Minecraft auf Deutsch spielen könnte.
Ne, und ist halt so funny eigentlich, ne, dass man so ein Spiel, du weißt, wie das deutsche Wort heißt, aber du, gerade wenn du dann auch in der Welt bist, so Minecraft halt, dann weißt du, wonach du suchen musst und tippst das dann einfach ein, nur so. Ne? Und ja, ist halt funny. Also,
ja, das ist glaube ich auch einfach Gewohnheitsfrage.
Also. Ja, genau. Ja, interessant. Super. Also, ja, viel Spaß auf dem LARP auf jeden Fall. Da, welche LARP ist das?
Das ist eigentlich Mannheim, aber zumindest zeitweise spielen sie momentan in Karlsruhe.
Mhm.
Das ist tatsächlich ein Sabbat-LARP. Also, die ganz finsteren Gesellen der World of Darkness.
Ja.
Es ist nicht mein erstes Pen & Paper LARP. Ich bin jetzt seit es gibt zweimal gab es das schon, das ist immer im September, bin ich auch in Karlsruhe auf dem Pflaumenfest. Das ist ein DSA-LARP.
Mhm.
Also geil. Ich, jetzt meine Kamera, Podcast-Zuhörer, ihr seid jetzt leider ein wenig Ding. Das da ist mein Rondra-Kamm, der da hinter der
Rolli
steht. Der ist schnuckelige kleine 1,82, der macht sehr viel Spaß.
Das glaube ich. Wenn du mir den nachher mal einmal, also wenn du mir das als Bildmaterial zur Verfügung stellst, dann lade ich das nachher hoch bei Instagram.
Ich habe da definitiv ein Bild, das kann ich kurz machen.
Genau. Das wäre cool. Nee, kannst du gleich noch machen. Wir sind ja noch nicht fertig. Noch nicht ganz fertig. Wir können ja auch zum Ende kommen. Was siehst du? Entschuldigung, Frosch im Hals. Was ziehst du für dich aus dem Rollenspiel? Beziehungsweise was macht Rollenspiel mit dir?
Also Rollenspiel hat für mich, und jetzt wird es wieder ein bisschen, wie präambel ich das jetzt ganz kurz? Rollenspiel ist für mich sehr, sehr viel sowohl kreative als auch Persönlichkeitsentfaltung. Also gerade beim Spielleiten geht es auch nicht darum, was kann ich für Geschichten erzählen. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist zu schauen, was geben mir die Spieler an Hintergrundgeschichte und was kann ich dann da an Dingen dahinter setzen und an Mechaniken und Vorgängen und Geheimnissen dahinter setzen, dass ich aus dieser Hintergrundgeschichte Sachen machen kann, die nicht nur eine gute Geschichte sind, sondern die auch die Spieler überraschen.
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt bei dieser DSA-Runde, die ich leite, haben wir einen in Ungnade gefallenen adligen horasischen Kopfgeldjäger.
Mhm.
Der also meinte, ja, seine Schwester ist eine Arschgeige, die hat vermutlich die Eltern umgebracht und hat sich dementsprechend den Familienbesitz unter Nagel gerissen.
Mhm.
Und dann haben plötzlich ganz andere Sachen und irgendwelche komischen Handelskriege, die sie entdeckt haben, zu seiner Schwester geführt. Und dann waren die da bei dieser Villa und dann durften sie feststellen, ja nee, seine Schwester hat inzwischen, um ihren Profit zu maximieren, einen Dämonenpakt eingegangen. Und dann war aus diesem ja irgendwie machtgierige, horasische Adligen, war dann halt eine volle Dämonenpaktiererin mit finanziellen Bindungen nach Al-Anfa geworden.
Okay.
Und er war halt irgendwie, der Charakter war 10 Jahre nicht mehr zu Hause und durfte dann feststellen, ja, da ist einiges passiert. Und einfach so ein bisschen so sich aus der Hintergrundgeschichte Sachen rauspicken und so ein bisschen mehr Drama, mehr Abenteuer. Vielleicht auch so ein bisschen, in dem Fall war es auch, mehr Bossfight.
Ja.
Was machen. Und das andere als Spieler ist einfach so ein bisschen auch einfach Facetten vom eigenen Dasein auszudrücken. Also jetzt wird es ganz kurz, ich sage das jetzt ganz böse und ironisch, jetzt wird es kurz woke. Ich selber bin nicht cis. Also ich sehe sehr, sehr männlich aus. Ich bin auch männlich geboren, aber zum Beispiel, was für mich so ein Ding ist, ich spiele sehr, sehr gerne weibliche Charaktere, weil ich dann einfach relativ schwellenfrei und hemmungsfrei Weiblichkeit ausleben kann.
Mhm.
Also was zum Beispiel so ein Faktor ist, ich muss mir den Bart nicht rasieren, um für einen Abend lang eine Frau zu sein.
Ja.
Und das ist was für meine Persönlichkeit und das, was ich immer man selbst verstehe und was für mich auch irgendwo mental wichtig ist, ist das unglaublich geschickt.
Ja.
Weil es ist unglaublich aufwendig und schwierig, sein physisches Erscheinungsbild tatsächlich so weit zu verändern, dass das Hirn damit ansatzweise zufrieden ist.
Mhm.
Oder im Gegensatz hinzugehen und zu sagen, ich habe hier ein Charakterbild, so sehe ich für den Abend aus, das bin ich. Und mehr Aufwand, als in den Charakter zu kommen, brauche ich dafür nicht. Und die anderen Mitspielenden machen da jetzt auch kein Theater drum, sondern für die anderen Mitspielerinnen bist du jetzt halt irgendwie für den Abend die Magierin zum Beispiel, jetzt mein DSA-Charakter, ich hatte es vorhin erwähnt.
Ja, ja.
Eine gestandene, gebürtig maraskanische Frau, die langsam doch mit der 40 erreicht.
Nein,
das ist so diese Form von Selbstausdruck.
Mhm.
Ist einfach was.
Ja. Ja, ich verstehe absolut, was du meinst damit. Und ich finde das auch toll und cool, dass du das hier so offen sagst. Also, dass du halt das ausleben kannst, was in der realen Welt halt schwieriger ist und in manchen Kreisen halt einfach auch nicht irgendwo nicht besonders gerne gesehen ist. Mag, ne?
Ja, also ich hab den großen Vorteil. Ich bin eigentlich hauptsächlich unter sehr, sehr akzeptierenden Menschen. Also ich habe jetzt in meinem Umfeld eigentlich kaum jemanden, der da ein Problem mit hätte.
Ja.
Aber andersrum, wir haben darüber geredet, ich bin momentan Langzeitstudent.
Mhm.
Das heißt, ich habe kein Arbeitsumfeld, wo ich im Zweifelsfall auch mit Leuten zu tun habe, die jetzt vielleicht eher, also ich habe einen sehr, sehr kultivierten Bekanntenkreis. Also das ist sehr, sehr viel, dass ich darauf Einfluss habe, wer mein Bekanntenkreis ist. Ja, ja. Und das ist natürlich dann auch ein Faktor, der da einfach ganz klar formt.
Ja, absolut. Ey, vielen Dank, also dass du das so gesagt hast. Und das geht wahrscheinlich vielen anderen ja genauso. Das ist ja nun mal einfach dieser Eskapismus, den wir einfach damit betreiben. Mal raus aus der realen Welt rein in eine fiktive Welt und wenn es auch bedeutet, dass man dann, so wie du es sagst, für einen Abend lang komplett was anderes zu spielen als das, was ich eigentlich bin. Und wie gesagt, ich finde es ganz cool, ich finde es auch ganz, ganz toll, dass du das so offen gesagt hast. Und wie gesagt, wenn ich bin eigentlich ich bin durch, wenn du man merkt gerade, ich bin so ein bisschen Matsche im Kopf.
Ja, es wird auch langsam spät.
Ja, ich bin bin auch müde. Aber nichtsdestotrotz, Jakob, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Erzähl mir auf jeden Fall davon, wie das ankam mit deiner multiplen Persönlichkeit als in den Charakteren.
Genau, ich schaue gerade, ich habe schon auf dem Handy das Bild gefunden.
Ja.
Ich kann dir das auch ganz kurz schicken, mit meinem Runderer kann.
Kannst du mir gerne bei Discord schicken, dann.
Genau, das sollte jetzt bei dir da ankommen.
Ja, ist bei mir angekommen. Sehr cool. Das Schwert ist ungefähr einen halben Kopf größer als du selbst. Das ist sehr interessant.
Ja, es sind ungefähr 10 cm. Ja. Das Schwert länger ist, als ich groß bin.
Ja, cool, cool. Sieht auf jeden Fall sehr spektakulär aus. Könnt ihr finden auf dem Instagram bei mir. Und
genau, ich kann dir auch das komplette Lab-Outfit noch schicken,
kannst wo
ich
auch.
Tatsächlich kannst dann die Rüstung und den Wappenrock immer noch anhabe.
Kannst du auch machen. Ich würde ganz gerne einmal abmoderieren und dann hast du noch eine Zeit. Jakob, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, so ein bisschen über einen Blick hinter deinen Charakterbogen zu werfen. Darum geht's ja. Und wenn du noch irgendwas sagen möchtest, dann ist jetzt nochmal die Möglichkeit.
Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal das, was ein bisschen so an die auch gerade an Leute, die neu anfangen, gerichtet ist. Ich mache jetzt mal eine große Ansage an die Szene. Spielleiten ist nichts, vor dem man Angst haben muss. Es ist vollkommen egal, ob man als Spielleiter auch mal bei den Regeln Fehler macht oder nicht. Das Wichtigste ist eigentlich einfach mal machen. Und das ist was, das tut, glaube ich, allen gut, mehr Spielleiter zu haben. Und wenn es auch nur für einen One-Shot ist, wenn es auch nur für ein paar Sessions ist, ich finde, Spielleiten ist was, das nicht nur unglaublich Spaß macht, sondern das auch einfach einem so ein bisschen mehr die Perspektive gibt, auch als Spieler zu schauen, was tue ich für die Geschichte, die erzählt wird. Und das ist eigentlich was, das muss niemand davor Angst haben und das sollte jeder mal ausprobieren.
Wunderbar. Sehr schöne letzte Worte. Ich habe auch noch was zu sagen und zwar, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann würde ich mich über ein Like freuen, Kommentare in den Spalten und so weiter und so fort. Also alles, was so viele Podcasts halt auch eben sagen. Ich bin da nicht ganz sonderlich gut drin. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Unterstützung freuen, diesen Podcast hier größer zu machen. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer einfach machen. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.